Sportzeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Outside Podcasts. Ich war am Wochenende unterwegs, und zwar beim Octopus Gravel und beim UCE-Rennen in Singen. Das Octopus Gravel, ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat, ist eigentlich ein sehr, sehr nices Event in Andermatt in der Schweiz, wo man verschiedene Anstiege hochfahren kann, wie so ein Octopus halt. Ziel ist immer wieder, oder was heißt Ziel, die Basis unten in Andermatt, und ich glaube 8 Anstiege waren es insgesamt. Ich bin 5 von den Anstiegen gefahren. Wir haben da auch mit dem guten Kardier wieder ein Video drüber gemacht, der mich dann auch weiter nach Singen begleitet hat. Also wie gesagt, Octopus war nice. Kann ich jetzt so hier aus meiner Warte auch empfehlen. Von daher guckt euch das mal an, ob das vielleicht was für euch im nächsten Jahr ist. Dann ging es am Sonntag weiter nach Singen, oder vielmehr am Samstag noch rüber nach Singen zum UCE-Rennen. Die Strecke musste dort verkürzt werden, weil es schwere Unwetter gab, und wir sind dann noch 108 Kilometer gefahren, aber mit trotzdem über 2000 Höhenmeter. In meinen Augen der schwerste Gravelkurs, den ich bis jetzt gefahren bin, rein von der Beschaffenheit mit den Anstiegen und dann auch Wiesen und so. Also es war einfach brutal schwer, und ja, da war ich lange in der Spitzengruppe, bin da dann aber irgendwann rausgefallen und habe das Rennen beendet. Die Gründe für das Rausfallen und das Beenden des Rennens sind komplexer, weil es kein technisches Problem hat, jetzt auch kein Platten oder irgendwas, aber ist irgendwie schwer, dass jetzt gerade alles so direkt zu analysieren. Ich habe aber gleich meinen Trainer, den Sebastian Rösler, auch dabei, wo wir auch kurz über das Thema reden, und genau. Von daher, genau, da bin ich gefahren. Nichtsdestotrotz gab es da natürlich auch Ergebnisse und SiegerInnen. Bei den Frauen gewinnt wieder die Caro, diesmal vor der Janine Schneider. Die beiden müssen sich ein packendes Duell geliefert haben, weil Caro gewinnt das Rennen mehr oder weniger im Schlusssprint mit einer Sekunde Vorsprung vor der Janine Schneider. Und dritte wird die Akea B&B Hotels Profifahrerin Maike Coulet. Genau. Bei den Männern gewinnt Jonas Koch vom Red Bull Bora Hansgrohe Team. Vor Dan Sote, den wir eigentlich auch alle schon ganz gut kennen, der eigentlich bei jedem UCE-Rennen aufs Podium fällt, wo er am Start ist oder auch gewinnt, der Sieger von Aachen dieses Jahr. Und dritter wird Petre Vakoc. Genau. Wie gesagt, ein brutal schweres Rennen, ehemaliger Mountainbike-Marathon-Kurs, was so ein bisschen der Trend ist in Deutschland, dass man die so umwandelt in Gravel-Rennen. Fand ich jetzt als Veranstaltung gut. Der Kurs, wie gesagt, mega schwer, aber ja, auch daher von mir eine Empfehlung. Dann noch zwei andere Dinge in eigener Sache, und zwar, wie gerade schon erwähnt, kommt das neue YouTube-Video raus. Heute am Mittwoch, wenn ihr diese Folge hört, ist es online gegangen, und ihr könnt euch da, wie gesagt, mein Trip zum Octopus Gravel in die Schweiz und dann auch nach Singen anschauen. Leider hat der gute Cardio, mein Filmer, eine weitere Drohne verloren. Diesmal ist sie nicht irgendwo in Italien im Baum hängen geblieben, wie bei der WM letztes Jahr, sondern irgendwo in den Berg reingeflogen. Er hat die Verbindung zu der Drohne verloren. Und auf einmal war sie weg. Das heißt, auch da haben wir jetzt leider nur wieder Footage, was nicht in HD ist, aber wir hoffen, es gefällt euch trotzdem. Dann könnt ihr noch 5 Startplätze, in Anführungsstrichen Startplätze, wo es kein Rennen ist, euch ergattern für die Streckenbesichtigung des Kurses für Rad am Ring Gravel. Und zwar wird da nächstes Jahr im Rahmen des Rad am Rings erstmalig ein Gravel-Rennen stattfinden. Ich habe den Kurs mitgestaltet, und wir machen da dieses Jahr einen Tag, nicht einen Tag vorher, sondern am Tag, wo das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring quasi startet, und zwar am 20. Juli. Ich muss gerade die Daten ein bisschen sortieren. Also am 20. Juli morgens um 8.45 Uhr, glaube ich, ist Start, werden wir eine Runde der neuen Strecke abfahren. Da könnt ihr euch das dann quasi immer mit anschauen. Wir haben bis jetzt 50 Teilnehmende zugelassen und wir geben noch weitere 5 Plätze raus. Für die Anmeldung zu diesen weiteren 5 Plätzen bitte einfach der E-Mail schreiben, die ich euch unten in den Shownotes verlinke. First comes, first serve. Also die als erstes schreiben, kriegen auch dann auch diese Plätze. Wie gesagt, ihr fahrt ja mit mir so eine Runde. Ist ungefähr 25 Kilometer lang die Runde. Und dann könnt ihr euch schon mal einen kleinen Eindruck verschaffen von dem Rennen. Vielleicht seid ihr ja auch schon da, wo ihr selbst im 24-Stunden-Rennen teilnehmt und habt Bock, morgens noch ein bisschen Rad zu fahren. Dann bringt vielleicht euer Gravelrad mit und dann sehen wir uns dort. Genau, das war's. Dann gehen wir jetzt mal rüber zum Sebastian. So, wir haben jetzt den Dr. Sebastian Rösler bei mir. Und zwar, die meisten von euch kennen ihn sicherlich, er war ja schon zweimal zu Gast hier zum Thema Training. Heute geht es bestimmt auch wieder ein bisschen um Training, aber heute ist er als Funktion als neuer begeisterter Gravelfahrer rübergewandert vom Triathlon. Und als mein Trainer auch hier so ein bisschen, weil mich so ein, zwei Perspektiven von ihm interessieren würden, auf als Coach, ja. Genau. Sebastian, wie ist die Lage?
Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich ein drittes Mal hier am Start sein darf schon. Ja, soweit so gut. Ich finde es lustig, dass ich jetzt offizieller Gravel-Fahrer bin in der Hobbyklasse, obwohl ich erst ein Gravel-Rennen gefahren bin mit dem Tracker. Aber ja, vielen Dank.
Ja, also ich glaube, viele von diesen Zuhörenden hier haben auch gar nicht viel mehr Events eventuell in den Beinen als du. Aber du fährst ja so oft mittlerweile auf dem Gravelrad, zumindest was ich sehen kann auf Instagram, dass ich finde, dass man dich schon als Gravelfahrer bezeichnen kann. Also einmal die Woche mindestens, oder?
Ja, aktuell fahre ich eigentlich alle meine Einheiten auf dem Gravelrad, weil ich mein Rennrad immer beim Fahrradmechaniker ist, weil ich mein SRM noch erst geliefert werden muss. Das war aber in der Inspektion, hat ein bisschen länger gedauert, warum auch immer. Und ich die Freiheit einfach auch genieße. Ich habe mir jetzt meine Standardrunde erweitert um ein paar Kilometer, habe aber überall jetzt immer Gravel-Passagen drin und das macht richtig Spaß. Also das ist für mich so als Feierabend-Warrior auf dem Fahrrad eine schöne Geschichte, dass ich also sowieso wenig auf Straßen fahre. Ich fahre viele Feldwege hier rund um Köln, aber dass ich da jetzt auch nochmal hier links und rechts auf Gravel abbiegen kann, das finde ich sehr, sehr schön, macht mir viel mehr Spaß, ist noch ruhiger, ist noch ein besserer Ausgleich und deshalb fahre ich aktuell eigentlich jede Einheit auf dem Gravelrad. Also Einheit hört sich jetzt so trainingsmäßig an. das Rumkullern, ja.
Also das heißt, in Köln kann man dann doch Gravel fahren, weil es wird ja immer behauptet in einem anderen Podcast, dass es in Köln nicht so geil ist mit dem Gravel fahren, aber anscheinend geht es ja, wie du sagst, oder?
Also es ist doch ganz nett. Also wir haben natürlich auch viele Forstwege. Wir haben jetzt nicht diese klassischen Gravelwege. Aber da würde ich schon sagen, wenn man sich ein bisschen auskennt, also ich würde sagen, wann komme ich das erste Mal hier auf meiner Runde? Gravel hängt immer davon ab, wie ich fahre. Aber ich komme relativ schnell auf, sagen wir mal, losen Untergrund. Und dann fahre ich eigentlich auch so eine 50-Kilometer-Runde. Da kann ich sicherlich 40 Kilometer davon auf losem Untergrund fahren. Und die restlichen 10 sind quasi einmal hier ein bisschen aus der Stadt raus und wieder rein. Ne? Und ich so ein bisschen, beziehungsweise stimmt gar nicht, ich könnte sogar direkt in den Stadtwald fahren, 500 Meter von mir. Und dann würde es noch viel weniger Asphalt sein.
Ja. Okay, krass. Genau, wie ja eingangs erwähnt, du bist dieses erstes Gravel-Rennen gefahren mit Tracker 200. Warum Tracker? Und ja, erstmal warum Tracker? Und warum nicht Aachen, also Free Rides oder andere Events, die vielleicht näher dran sind?
Ja, das ist eine gute Frage. Also A, finde ich natürlich Girona, da war ich dann jetzt zum, weiß ich gar nicht, 4. Mal, glaube ich. Ist natürlich schon eine beeindruckende Location so als Radfahrer, wobei es mir, kann ich nur mal vorwegnehmen, dieses Jahr fast ein bisschen zu viel war. Also ich weiß nicht, war das erste Mal, glaube ich, 2015 oder 17 dort, ich glaube 17, da war es noch viel, viel ruhiger. Und es hat mir deutlich besser gefallen, ehrlicherweise. Da war es ja auch noch ein bisschen unter uns Triathleten noch ein Geheimtipp. Frodo war da gerade hingezogen und dann startet so der Hype. Ja, und ich habe es mit einem guten Kumpel gemacht und wir wollten mal einfach eine Woche raus. Der kommt aus Berlin, ne? Bei dir um die Ecke. Mhm. Und dann haben wir gesagt, naja gut, dann lass uns doch mal irgendwo ins Ausland. Und dann kam die Idee und dann haben wir quasi eine Woche ein bisschen trainiert, uns auf das Rennen vorbereitet, aber vor allem dort auch gearbeitet. Und das hat gut geklappt. Und ja, Und ich wollte natürlich auch eine schöne Strecke fahren, keine Rundstrecke mit mehreren Runden, sondern eine große. Und das hast du beim Tracker ja auch. Und muss ich sagen, war sehr, also auch, obwohl es sehr matschig und nass war, war eine sehr, sehr schöne Runde, auch landschaftlich. Hat man ja hier und da auch nochmal ein Auge, wenn man das jetzt nicht so wie du da von vorne fahren muss.
Ja gut, dieser gab es leider nicht so viel von vorne zu fahren. Ja. Aber wie war so dein erster Eindruck, also auch von der Szene, Community, wie der Wettkampf vielleicht an sich auch ablief, wie die Leute so drauf sind im Rennen? Ich meine, da kommen wir auch gleich drauf zu, aus dem Triathlon, wie du auch vielleicht auch Parallelen ziehen kannst.
Ja, also erstmal total leger irgendwie. Das ist ja so eine sehr lose Veranstaltung auf einer großen grünen Wiese, kann man eigentlich mal so sagen, mit ein paar Ständen. Ich hatte es fast größer erwartet, ehrlicherweise, weil ich gedacht, okay, das ist so ein großes Rennen und dieses Jahr, ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer es waren, aber es war ja schon ordentlich.
Ja, ein paar tausend, ja.
Ja, und da habe ich schon gedacht, also wenn ich jetzt einen Triathlon damit vergleiche in der Größe, dann denke ich mir so, oh, dann gibt es schon auch mehr Aussteller und mehr Verpflegung und so weiter. Also muss ich nicht haben, will ich damit sagen, ne? Also ich brauche das überhaupt nicht, war aber trotzdem ein bisschen überrascht. Und ansonsten, die Leute waren alle sehr nett. Ich muss aber auch sagen, wir haben eigentlich wenig da abgehangen auf dem Gelände. Wir haben auch wenig anderes angeguckt. Wie gesagt, wir mussten ja auch arbeiten. Und das Wetter war ja auch nicht so gut. Da hatte man auch nicht so viel Lust, draußen abzuhängen. Und das fand ich ganz nett. Und während des Rennens, also worüber ich wirklich überrascht war, hab ich mir aber auch ehrlicherweise nicht so viele Gedanken zugemacht vorher. 200 Kilometer, also die ersten 100, die wurden aber echt auch bei uns noch geraced. Und dann kam dieser eine Anstieg, also der in der Mitte, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, den fand ich brutal, brutal, brutal. Und die Abfahrt noch brutaler, ehrlicherweise, weil das war die Abfahrt, die ich jemals gefahren bin. Und also da hätte ich auch lieber einen Downhill-Fully gehabt mit Federweg, um diese Rillen da auszugleichen. Und dann als unten bei der letzten Verpflegungsstation, als ich da angekommen bin, also das war wirklich eher so ein Lazarettgefühl, zumindest ein mentales Lazarett. Also da hat, also Gott sei Dank hat sich niemand wehgetan, will ich damit sagen, aber die waren alle schon ganz schön gar. Und für mich war dann auch das Rennen ab dem Zeitpunkt eher so im Survival-Modus und jetzt bloß keine Fehler mehr machen und noch 5 Gels extra einpacken, weil du weißt ja, okay, dann sind es glaube ich noch so, ja, ich weiß gar nicht, so 70, 65, die du noch fahren musst.
Ja, so ungefähr, ja.
Und das kann halt lang werden. Und ja, also das, also ich fand aber dann wiederum, habe ich auch viele Leute während des Rennens kennengelernt, mit denen auch teilweise ein bisschen unterhalten. Also kurz, jetzt nicht so nebenher und nach, ja, und wer bist du und so weiter. Aber dann hat man so Synergien geschaffen oder genutzt und das fand ich sehr, sehr cool. Und weil das haben wir, muss man sagen, mit der Wettkampflänge, dann sind wir eigentlich Richtung Ironman unterwegs. Und da geht das ja nicht, denn wir dürfen ja keinen Windschatten fahren. Und ich sage ja auch immer, Ironman ist so stirb langsam 2.0. Ne? Alle fahren, machen den Sport so dann ein paar Stunden und dann wirst du halt langsam müde. Aber das, so das Fahrradfahren oder Radrennen oder jetzt auch Gravelrennen, du hast halt auch, ich sag mal so, du kannst vielleicht auch mal ein bisschen mit Leuten mitfahren, die eigentlich ein bisschen leistungsfähiger sind. Gleichzeitig schleppst du Leute mit, die vielleicht ein bisschen schwächer sind für einen längeren Zeitraum. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also diese Gruppendynamik, möchte ich sagen, das fand ich überragend gut.
Ja, ja gut, ist natürlich auch, wie du schon selber sagst, ein Riesenunterschied zum Triathlon, wo du dann irgendwie auch herkamst. Wir hatten ja im Nachgang auch so schon ein bisschen uns unterhalten, so wie du es wahrgenommen hast, auch Vergleiche zum Triathlon gezogen, aber wie ist es für dich, weil Triathlon hat ja auch immer mal, also hat ja immer noch diesen Community-Gedanken so ein bisschen, sicherlich sehr, sehr abgeschwächt im Vergleich zum Gravel, weil wie du schon sagst, ne, eigentlich du darfst nicht zusammenfahren, kannst du nicht dich wirklich unterhalten, aber ist ja so ein Massenevent, ja, also da starten Profis und Amateure zusammen und so ist es am Gravel auch. Wie nimmst du das irgendwie wahr, also wie hast du auch diesen Vibe vor Ort wahrgenommen, weil du meinst dann auch so ein bisschen, du siehst beim Tracker oder bei anderen Dingen, das ist wo der Triathlon früher war und wie er sich jetzt auch da entwickelt hat. Mhm. Ja, also jetzt ist er brutal professionell und selbst im Amateurbereich ist das ja unglaublich, was da abgeht. Material an Aufwendungen Richtung Trainingslage etc. Jetzt hast du erst ein Event mitgemacht, aber selbst da war der Eindruck auch schon so ein bisschen, als wenn es in diese Richtung so tendiert.
Ja, ne? Total, ja. Also ich habe dann dir gegenüber auch gesagt, das ist so, oder hieß nicht auch die Folge, die du danach mit Sebastian Breuer hattest, Wachstumsschmerz oder so?
Ja.
Den habe ich da auf jeden Fall gesehen. Also jede Sportart, wenn sie, also würde ich jetzt mal so behaupten, wenn sie anfängt, aus einer Nische sich zu entwickeln, dann wollen ja alle irgendwie, dass es besser wird. Besser heißt irgendwie mehr Aufmerksamkeit, mehr Sponsoren, damit mehr finanzielle Mittel in so einer Sportart. Das heißt aber gleichzeitig auch immer, dass natürlich so ein bisschen, ja, der Flair verloren geht und ein bisschen diese originale Spirit, mit dem man da vielleicht mal angetreten ist. Also Gravelrennen, ne? Also wenn ich das so höre, dann hat man früher in der Verpflegungsstation kurz gewartet, bis wir da alle was haben und ist dann weitergefahren. Das ist ja vorbei. Weil jetzt geht es halt um mehr Gelder, um mehr Sponsorenverträge und so weiter.
War das hinten bei euch auch so oder war dann schon so in euren Gruppen, in denen du unterwegs warst, gesagt, okay, wir warten jetzt zusammen und fahren dann weiter
Es
zusammen?
war wenig. Also ich habe es dann, ich hab, man muss es organisieren, sagen wir es mal so. Und selbst dann war es schon tricky. Also ich bin einmal 5 Minuten, glaube ich, fast meine 5 Minuten Bestleistung an dem Tag gefahren, um nochmal
Okay.
ranzukommen. Also da war so eine Gruppe an Holländern, die waren wie so ein kleines Team, glaube ich. Und ja, wenn die dann fertig waren, sind die losgefahren. So.
Okay.
Und dann habe ich das noch gesehen aus dem peripheren Blick. Da musste noch mein Vorderreifen aufpumpen und ich dachte so, oh, das wird jetzt knapp. Habe ich dann nochmal geschafft, aber war natürlich nicht optimal. Aber ich meine jetzt vor allen Dingen im Profibereich bei euch. Und natürlich merkt man dann so ein bisschen, wie ich eben schon mal meinte, wenn dann ein paar tausend Leute aus so einem Wettkampf irgendwo sich aufhalten, dann wird es halt irgendwann, ja, dann sollte schon ein bisschen professioneller vielleicht hier und da sein. Bei der Essensausgabe waren dann so Sachen weg und so weiter. Also ich glaube, wenn du dann nach 11 Stunden da ankommst, hast du dann kaum noch was. War so ein bisschen mein Eindruck, kann total falsch sein. Aber das ist das, was wir im Triathlon natürlich vor 10, 15 Jahren irgendwie hatten, als ich so meine semi-professionelle Karriere dort ausgelebt habe. Und ja, dann wächst irgendwie so eine Sportart sehr schnell und irgendwie so ein bisschen aus den Schuhen, die sie mal hatte. Und dann gibt es aber wieder so ein Settle, ne? Also dann glaube ich, ist es immer so ein bisschen Punkt, wo man wieder gucken muss, okay, was will die Community eigentlich? Wie groß darf so ein Wettkampf sein? Im Triathlon hat man leider dann irgendwann an in große, große Kapitalgeber, an Investoren Marken verkauft, so wie Ironman, ja. Und dann mehrfach verkauft und weiterverkauft und damit war dann der Spirit auch irgendwann vorbei. Und das erleben wir gerade im Triathlon, das ist wirklich schade. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das im Triathlon nicht so, Entschuldigung, im Gravel-Rennen, weil im Gravel nicht so erfahren werdet.
Ja, also meistens ich habe da auch noch gar kein Gefühl. Ich weiß nur, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich es wahrscheinlich nicht mehr miterlebe, zumindest als Profi. Weil so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass in den nächsten 3 bis 4 Jahren sich da groß Dinge in so eine Richtung entwickeln, ja. Aber ja, auch so dieses Thema Verpflegungsstation, das hörst du immer wieder bei Events und ich kriege auch immer wieder Nachrichten dahingehend, ob ich dann auch mit Veranstaltern reden kann und so, dass die dann vielleicht auch was verändern. Aber ja, das ist,
Sorry, Paul, du
ich meine,
warst
auch
kurz
ich.
weg. Kannst du nochmal?
Ja, also
Verpflegungsstation?
die Thematik mit den Verpflegungsstationen zum Beispiel, das ist auch etwas, was immer auch an mich herangetragen wird und ja, gefragt, ob ich dann mich dazu mal äußern kann. Es ist halt jetzt, ja, auch bei verschiedenen Events, sei es UCI, sei es tatsächliche Events, ja, oder halt Rennen, wie jetzt auch Tracker, wo da Problematiken aufstoßen. Weil ich glaube, die Veranstalter, die merken halt gar nicht, oder die, ja, wie du schon sagst, die sind von irgendwie einem Event, was vor ein paar Jahren noch 500 Leute hat, auf einmal irgendwie zu mehreren Tausenden. Und ist ja auch eine einfache Kalkulation, wie viele Produkte brauchst du denn einfach wirklich, ne? Und ob dann auch die Sponsoren im Hintergrund nicht in der Lage sind, auch da dementsprechend zu liefern und all solche Dinge. Das merken auch wir vorne, dass das problematisch wird. Aber wie hast du das Rennen dann als Trainer wahrgenommen? Weil du trainierst mich ja und du hast bis dahin noch kein Rennen gefahren und wir haben ja bis jetzt auch sehr erfolgreich, was heißt bis jetzt, wir arbeiten sehr erfolgreich zusammen. Und im letzten Jahr hast du ja eigentlich so alles so aus der Ahnung oder so aus dem Gefühl heraus gemacht oder was du denkst, was das Richtige ist im Gravel. Wie hat sich es für dich aus der Perspektive verändert, zu dem, wie wir letztes Jahr trainiert haben, wie wir dieses Jahr trainiert haben und wie du auch gerade vielleicht anhand meiner Daten oder Rennresultaten siehst, was jetzt gerade abgeht, wo sich der Sport hin entwickelt?
Ja, also ich glaube, da muss man nochmal differenzieren zwischen euch da vorne
Ja.
und uns da hinten. Wobei, es war ja noch ganz okay. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Ich war ja wie, also vielleicht zur Einordnung, damit die Leute auch wissen, wovon ich jetzt hier rede. Ich glaube, ich war ja wie so 150. oder sowas bei dem Rennen von über 1000. Ich weiß es nicht mehr. Also ich hatte das Gefühl, ich wäre noch so ein bisschen in the mix. Also
Ja.
ich war nicht ganz abgeschlagen. Und muss man auch sagen, das fand ich zum Beispiel, also das will ich nochmal ganz kurz davor sagen, das hat mich total gestört. Also das fand ich echt blöd, weil das auch teilweise dann im Rennen zu Problemen geführt hat. War nämlich, ich hatte eine realistische Zeit meiner Meinung nach angegeben. Ich weiß aber schon gar nicht mehr was, also Zielzeit. Und ja, dann damit war ich dann in der zweiten Startgruppe. Und in der ersten Gruppe, die sind eine halbe Stunde vor uns gestartet, da war gefühlt jeder drin, nur nicht die Leute, die da reingehörten, gefühlt. Und oder halt die Profis eben. Und ich bin zigmal auf der, oder die Leute, mit denen ich mich da auch bewegt habe, wir hatten zigmal echt blöde Momente, wo wir Leute überholen mussten, die plötzlich von links nach rechts ausgeschert sind, die halt, also das meine ich gar nicht respektierlich, bitte nicht falsch verstehen, aber die halt eher so 10, 11, vielleicht 12 Stunden gebraucht haben. Also wir haben am ersten Anstieg, und der hat ja gerade angefangen, haben wir Leute eingesammelt, die eine halbe Stunde vor uns gefahren sind, gestartet sind. Also das darf halt nicht passieren, ne? Das ist zum Beispiel auch so ein Wachstumsschmerz. Das gefährdet ja diese Person und auch die Person, die dann überholen, ne? Genau. Also ich habe irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, 7,5 Stunden oder so gebraucht.
Ja,
Und
das hast glaube ich, du hast glaube ich auch angegeben zwischen, ich glaube deine Zeit, die du angegeben hast, war auch um die 7,5 oder
ja,
sieben
ich hatte so
Stunden.
25er Schnitt, habe ich gedacht, müsste doch irgendwie drin
Genau.
sein. Habe ich Glück gehabt, dass ich das
Ja.
getroffen habe.
Genau. Und da ist ja das interessant, dass ich habe ja auch schon Läufe gemacht und so, und da musst du ja quasi deine Zielzeit eingeben und deine PB. Und bei manchen musst du es ja dann auch verifizieren. Also du brauchst ein zählbares Ergebnis
Genau,
oder irgendwas.
Berlin-Marathon zum Beispiel, ja.
Ja. Und ich bin auch dafür, dass wenn es jetzt irgendwann mehr Events gegeben hat, einfach, wo auch wirklich fast jeder eins gefahren ist, dass man irgendwas vorlegen muss. So, ich meine, Bahnbahn zum Beispiel müssen wir auch eine Elite, um da fahren zu dürfen, muss ich ein Dossier schicken, sagen, ey, das sind meine Resultate, deswegen bin ich berechtigt, da vorne zu fahren. Wie du schon sagst, das ist auch so ein Sicherheitsaspekt. Das ist in den USA, wo du halt wirklich auf Autobahn in der Landschaft rumfährst, das ist dann nochmal egal. Aber sowas wie Tracker, wo du halt auch gefährliche Abfahrten hast, macht schon Sinn, dass man mit Leuten unterwegs ist, die rundherum so den gleichen Leistungsstand haben wie
Ja,
du
ja.
und somit auch sehr wahrscheinlich genauso bergunter fahren können wie du
Korrekt.
und so weiter,
Ja.
ja.
Also, und dann zu deiner Frage. Also, wir haben ja auf jeden Fall eine Langzeitausdauerbelastung. Da kann man ja schon mal von ausgehen, weil ihr fahrt ja auch irgendwie 6 Stunden irgendwas. Das ist auf jeden Fall eine sehr lange Ausdauerbelastung. Und deswegen ist ja schon mal völlig klar, muss der Stoffwechsel so sein, dass du, also andersrum, es ist auf jeden Fall so, dass die Kohlenhydratspeicher einer der limitierenden Faktoren sind. Somit brauchst du einen guten Fettstoffwechsel, damit du die Energie auch in höheren Bereichen, also nicht im hochintensiven Bereich, aber auch nahe Richtung Schwelle, noch sehr lange und sehr effizient über Fette oxidieren kannst. So, das ist der Substratstoffwechsel. Dann natürlich die Bewegungsökonomie, also wie viel Sauerstoff brauchst du denn pro Watt, weil man kann sich das vorstellen. Wir fahren jetzt 6 Stunden, das machen wir jetzt einfach mal, und du verbrauchst irgendwie, ja, was weiß ich, bei 300 Watt, oder ja, das ist ja vielleicht eure NP, aber dann sagen, ja, wir nehmen das jetzt einfach mal als Wert, verbrauchst du irgendwie, ja, pro Stunde sicherlich vielleicht ja auch 300 Milliliter pro Minute, muss man dazu sagen, weniger Sauerstoff. Das kann ja jetzt jeder mal die Mathematik aufmachen. Das sind dann, glaube ich, 18.000 Milliliter pro Stunde. Und das mal 6, dann ja, sind das 108.000 Milliliter, die du weniger an Sauerstoff verbrauchen würdest, wenn du etwas effizienter sein würdest. Und also das ist jetzt einfach mal so vorzustellen, die ganzen Milliliter in, ich sage immer Putzeimern, ja, ein Putzeimer hat ja, glaube ich, 5 oder 10 Liter, sagen wir mal 5 Liter Eimer, die stellst du mal nebeneinander, also 5.000 Milliliter kannst du ja, da sind das einige Eimer, die du dann separat, also extra, ja, an Sauerstoff einatmen musstest, nur weil du ineffizient bist. So, das war eine Hypothese. Und natürlich, und das ist ja beim Tracker auch so, am ersten Berg, ja, kann man nochmal drüber drücken, kommen wir alle nochmal drüber, ist vielleicht auch ein bisschen über hohe VO2 Max alles möglich. Zweiter Berg, das war ja jetzt dieses Jahr sehr eng aneinander, sicherlich auch nochmal irgendwie, dann tut es aber schon richtig weh. Dann kann man sich erstmal erholen, aber dann ist natürlich dann der Scharfrichter ist dann natürlich dann dieser mittlere Berg, von dem ich da eben auch gesprochen habe. Und bis zu dem Zeitpunkt hast du schon, ja, gute 100 Kilometer, eher ein bisschen mehr hinter dir. Das heißt, auch bei euch, ja, über 3 Stunden Wettkampflänge, deutlich über 3 Stunden. Und damit habt ihr auch schon einiges an Energie umgesetzt. Also in dem Bereich ja sicherlich schon, ja, was sagen wir, 3000 Kilokalorie oder Kilojoule sicherlich. Und dann kommt das Thema Durability dann auf. Und das Durability heißt eigentlich, Wie leistungsfähig ist man nach einem gewissen Energieumsatz oder Energieverbrauch in Kilojoule, oder kannst das von mir aus auch in Kilokalorien berechnen, ist mir eigentlich egal. Und wenn man also noch Kohlenhydratreserven hat, wenn man effizient ist und noch nicht so sehr ermüdet ist und eine gute Hydrationsstrategie hat und natürlich das auch im Training trainiert hat, dann kann man dort, so wie du letztes Jahr dann ja auch gemacht hast beim Tracker, eine Attacke setzen und dann den Unterschied machen. Und genau das hat sich eigentlich bestätigt aus meiner Perspektive. Also wir haben den Umfang gar nicht so überragend hochgehalten bei dir letztes Jahr und auch dieses Jahr nicht. Außer du fährst über die Kanareninseln irgend so ein komisches Rennen. Da war der Umfang am höchsten. Wir haben den Substratstoffwechsel optimiert, wir haben die Ökonomie versucht irgendwie zu optimieren. Wir haben dir trotzdem so ein bisschen die Variabilität im Stoffwechsel gelassen, also dass du auch einen gewissen Punch hast, aber nicht 500 Watt, sondern eher im Bereich der Schwelle und leichter drüber. Und das halt nach einem gewissen Energieumsatz. Und das haben wir ja viel und auch häufig auch trainiert. Und das hat ja letztes Jahr dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Und dieses Jahr müssen wir sicherlich dann nochmal den Schlüssel finden, woran es gerade hapert. Aber auch den werden wir finden. Und ja, also auch da, wie ich eben gesagt habe, Ironman ist so ein bisschen stirbt langsam 2.0. So ein bisschen ist ja auch die klassischen Gravel-Rennen, die sehr lange dauern, ist nicht anbauend, aber halt, wobei das ist, wird ja jetzt auch schon schneller gefahren. Aber sagen wir mal zwischen ja 6 und 8 Stunden, das ist das natürlich so ein bisschen der Faktor, den man da auf jeden Fall beachten muss. Also, zum Beispiel nicht eben die höchste VO2 Max, die man eben so erbringen kann.
Wie siehst du jetzt gerade so, dass vom letzten zu diesem Jahr irgendwie auch nochmal ein Sprung passiert ist, was Geschwindigkeit angeht? Und du hast gerade schon angesprochen, wo wir dieses Jahr, obwohl die Strecke wesentlich schwerer war als letztes Jahr, ja, aber schon wieder unglaubliche Zeiten gefahren wurden und selbst ich, der ich keinen guten Tag hatte, auch noch weit unter 10 Stunden geblieben ist. Wie nimmst du das wahr? Also, dass dieses Thema, es ist einfach sehr lang, aber jetzt wird es auch noch sehr, sehr intensiv. Also so ein unschöner Mix ist.
Ja.
Und wenn du dann in den UCI-Rennen schaust, am Wochenende war gerade Singen, was ja auch so, was ist auch noch verkürzt, wo es waren dann noch 108 Kilometer und somit eigentlich so um die 3 Stunden. Einfach ein brutal intensiver Kurs auf dem Mountainbike-Marathonkurs dazu auch noch. Also, das heißt, ganze Anstiege berghoch, bergunter. Wie siehst du es als Trainer auch so mit dem, dass man sich wirklich optimal vorbereitet? Also für mich als Sportler ist das so, ja, fuck, also wo will ich eigentlich überhaupt,
Ja,
wo fange ich überhaupt an, wenn ich
genau.
mich als Gravelfahrer identifiziere, weil, wenn ich Ami wäre, wäre es relativ einfach. Die haben da drüben kaum diese kurzen Rennen, da sind die alle lang, aber wir als Europäer haben sowohl die amerikanischen Rennen als auch die europäischen. Und dann noch eine WM, wo du auf einmal gegen die World Tour-Fahrer
Ja,
fährst.
also ich weiß gar nicht mehr, ob ich das hier mal in dem Podcast gesagt habe, aber ich glaube, dass ich es gesagt habe. Und meine Perspektive darauf ist sehr einfach. Es wird eine Spezialisierung stattfinden, weil anbauend zu gewinnen jetzt als sehr langes Rennen oder also eines der längeren im Profibereich. Ich meine, es gibt ja dann ja noch irgendwie, weiß ich nicht, 500 Kilometer oder wie lange war das beim Sebastian Breuer, das XL oder?
500 noch
Ja,
was, genau,
genau.
ja.
Oder dann gibt es ja auch noch die viel, viel noch längeren Rennen, aber das ist ja dann eher, sag ich mal, erweitertes Bikepacking, ohne das despektierlich zu meinen. Überhaupt nicht, finde ich eine enorme Leistung, die da, die.
So wie gerade, genauso wie gerade die Tour de White, die einmal quer durch Amerika ging. Und genau, was ja auch ein Rennen ist,
Ja.
aber halt natürlich mit Schlafen, Bikepacking, aber was auf einem anderen Level krass ist, wo wir nochmal später zu kommen, irgendwann in anderen Folgen, aber ja.
Genau. Aber das ist halt, ne, also wir sind jetzt irgendwie zwischen ja 3 Stunden und sagen wir mal 9, 10 oder noch länger. Und da wird es halt ganz klar sein, dass du das nicht mehr übereinbringen kannst. Also es ist so wie, du wirst nicht ein guter Zeitfahrer der Tour de France sein und halt GC gewinnen, außer du bist Tadej Pogacar. Aber weißt du, es gibt auch da den Filippo Ganna und halt den GC-Fahrer zum Beispiel. Also ich glaube, es ist ganz klar, dass es spezialisieren wird, oder noch ein besseres Beispiel, weil das Beispiel von mir aus das auch ein bisschen hinkt, weil es halt so super dominante Athleten gerade im Radsport gibt, wäre halt, du gewinnst halt nicht den 5-Kilometer-Lauf und den Marathon gerade, weil die Anforderungen da einfach andere sind. Also so wie jetzt in Singen, da brauchst du sicherlich auch ein bisschen anaerobe Kapazität, um das überhaupt, ja, das Rad beschleunigen zu können sozusagen, die Energie in kurzer Zeit über Stoff, also über Kohlenhydrate zur Verfügung zu stellen. Du wirst sicherlich auch schon auch eine hohe und vielleicht sehr hohe VO2 Max benötigen, aber so Parameter wie Ökonomie und Stoffwechsel bei 3,5 Stunden spielt das halt eine viel untergeordnete Rolle. Das heißt, du kannst verschwenderischer sein, weil du kannst es ja auch durchaus kompensieren. Und nochmal zu anbauend ist für mich eigentlich auch da wenig überraschend. Auch da wieder im Vergleich zum Triathlon. Ne? Ihr habt ja am Wochenende Lothar Leder zu Besuch bei euch beim Besenwagen-Podcast, ja, beim Live-Podcast. Das war der erste Mensch unter 8 Stunden auf der Langdistanz, auf der Triathlon-Langdistanz. Wenn heute macht das jeder Profi gefühlt. Ja, das ist nicht die Herausforderung. Und wenn man sich anguckt, welche Material-Tests da gemacht werden und die Gruppendynamiken und so weiter und Leute, die sich einfach darauf spezialisieren und nicht, weil sie es cool finden, sondern weil sie sich halt spezialisieren, das jetzt auch schon ein paar Mal gemacht haben, ist das eigentlich nur die logische Folge.
Ja, es ist auch, ich habe mich im Nachgang auch einfach so selber immer ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, also wohl oder übel. Also wenn du halt die Ergebnisse dir anschaust und guckst, wer, okay, sagen wir so, ich glaube, ich spreche jetzt für Männerbereich. Ich würde Frauenbereich gerade nochmal ein bisschen ausklammern. Da glaube ich, dass du bei beiden noch vorne sein kannst. Das liegt aber auch in meinen Augen an anderen Faktoren. Aber bei Männern schaust du die Top 10. Fast niemand von den Leuten, die, die Top 10 fahren, sind in der Lage, ein UCI-Rennen zu gewinnen.
Ja, also ich weiß
Also,
es.
ja, also Lachen am Horten, da
Ich
würde
wollte
nie
gerade
eins
sagen,
fahren.
ja, genau.
Ja, dann Chet Hager hat da auch große Probleme mit. Also, dann der Dritte wird Kongstad, okay, der hat auch schon mal beim UCI-Rennen, aber der hat zum Beispiel in Singen, war der jetzt auch am Start, große Probleme. Also, es ist halt,
Ja, aber das ist auch
wie du sagst, das sind komplett andere Anforderungen. Das ist aber, ne, das ist auch für mich als Athlet dann mega schwer zu sagen, worauf setzt man seine Priorität? Du kommst halt zu den UCI-Rennen, wir jetzt in Singen, hast du sehr, sehr gute Crossfahrer, Weltklasse-Crossfahrer am Start, gegen die du fährst. Gleichzeitig will ich sowas wie Steamboat fahren, da hast du es mit der, in Anführungsstrichen, Gravel-Elite zu tun, auf diesen längeren Rennen. So, aber du willst ja beide Spektren irgendwie bedienen, weil natürlich auch die Leute da draußen noch nicht, glaube ich, so richtig sehen, dass es was Unterschiedliches ist. Also in der Wahrnehmung auch, wie du Geschichten erzählst, allem drum und dran. Ja, das ist ja nicht sozusagen, weil es ja alles Gravel.
Ja, total.
Weißt
Ja, ich
du?
weiß,
Ja.
ja. Also, wie gesagt, ich glaube, dass es sich spezialisieren wird. Ich glaube, dass, genau wie du gerade gesagt hast, die Crosser-Fahrer, die kommen von unten, von ihrer relativ kurzen Belastung, sage ich mal. Und für die, also 3 Stunden Radfahren ist jetzt ja nicht ultra lang, ja. Und wenn du dir da die 100 Gramm Carbs plus X reinziehst, ist das auch kein Problem. Die werden da schon durchkommen und das kann man auch, also das ist eigentlich am einfachsten zu trainieren, ne? Also du kommst von einer hohen Belastung und musst die verlängern, das ist immer sehr einfach. Aber dann von einer langen Belastung, so wie anbauend, plötzlich wieder das System umzukehren, ist halt extrem schwer, ne? Also wir haben gerade das Beispiel mit Christian Blumenfeld, der hat Olympia gewonnen in Tokio, hat dann nicht direkt Hawaii gewonnen, hat aber quasi das Ersatzrennen sozusagen gewonnen. Ist auch aktuell oder war jetzt lange Zeit der beste Langdistanz-Triathlet der Welt. Geht jetzt wieder zurück Richtung Kurzdistanz und Richtung Paris. Und das ist sehr, sehr viel schwieriger. Also die haben das damals quasi in einem Jahr gemacht. Jetzt brauchen sie der umgekehrte Weg dauert, ja, sag ich mal, 2 Jahre. Also schneller zu werden aus einer langen Distanz heraus oder aus einer längeren Dauer ist immer schwieriger, als aus einer kurzen Distanz eine längere Leistung abzuleiten. Das war schon immer so. Siehst du auch im Triathlon. Es gibt dann immer Leute, die kommen von der Kurzdistanz, haben sich vielleicht nicht für Olympia qualifiziert. Also aktuell wird die ganze Mitteldistanz im Triathlon überschwemmt von Kurzdistanzlern, weil die einfach sagen: Ja gut, meine olympische Karriere ist beendet. Ich bin aber so schnell. Ich muss das ja jetzt nur auf eine, ja, sag ich mal, doppelte Wettkampfbelastung oder Dauer shiften und sogar noch kürzer. Und das kriegen die meisten dann auch sicherlich 1, 2 Jahre gut hin. Manchmal vergessen sie dann, das alte Training nochmal zu machen und machen dann nur noch Mittel- und Langdistanztraining und werden dann halt langsam. Das war früher noch viel häufiger so. Und ja, also auch diese Entwicklung gibt es bei uns. Und wie gesagt, ich glaube einfach, dass sich da die Welten ein bisschen voneinander entfernen werden und dass du nicht mehr beides machen kannst irgendwann. Oder du musst es halt ganz klar periodisieren. Zum Beispiel erste Saisonhälfte UCI und zweite Saisonhälfte halt die langen Sachen. Das war ja auch dieses Jahr die Herausforderung bei dir, dass diese Anbauung ist halt also mehr oder weniger mitten im Jahr oder halt sehr früh fast schon. Und danach dann nochmal irgendwie einen Break zu machen und dann die UCI-Rennen vorzubereiten, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Sag nicht unmöglich, aber ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und vielleicht aus heutiger Sicht, wenn ich jetzt das Level von Anbauen sehe, denke ich mir so, nächstes Jahr, beides wird sehr schwer.
Also das heißt eigentlich, du als Trainer würdest wahrscheinlich mich liebst vor so einer Entscheidung auch stellen. Oder also hört man so ein bisschen raus. Also, weil du sagst jetzt gerade, es ist ein männlicher Bereich, eigentlich fast unmöglich bei beiden, außer du bist ein Ausnahmetalent. Also die gibt es immer wieder und ich glaube, die muss man jetzt einfach mal ausklammern, das ist wie so ein Pogacar zu erwähnen, wenn man sagt, der eine kann da
ja, genau. Zweifel
und das dann Berg hochfahren, das ist so.
Also Gaudi auch schon Normalverteilung, da ist der irgendwo am Rand. Ja.
Ja, genau, aber wir reden jetzt gerade von normal talentierten Rennfahrern. Sagst du quasi, okay, also eigentlich sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich irgendwo auch eine Entscheidung treffen muss, in welche Richtung ich mich entwickeln will.
Also ich glaube, die Gedanken muss man sich auf jeden Fall machen. Ein muss ist immer ein hartes Wort, aber ich glaube, man sollte sich die Gedanken machen. Und dann halt, wie gesagt, es gibt ja auch vielleicht Optionen zu sagen, ja, man macht erst das und dann das. Aber ich glaube, dass mal so wie letztes Jahr, gut, da gab es andere Gründe, warum Anbau nicht funktioniert hat, aber da hatten wir einen ganz klaren Fokus auch auf der World Series und das hat, glaube ich, auch deshalb gut funktioniert. Aber du musst halt, glaube ich, einen Schwerpunkt setzen und das halt sehr klar periodisieren. Alles auf einmal wird nicht gehen und übrigens im Männerbereich, genau, ist im Triathlon lange Zeit auch nicht anders gewesen. Also die Frauenentwicklung hat da auch hinterhergehinkt, sage ich mal. Ist auch bis heute so, also als das meine ich auch gar nicht despektierlich, aber das kann ja jeder nachgucken. Also bei einem 70.3 Triathlon oder auch einem B-Rennen stehen meistens immer noch 30, 40, 50 männliche Profis am Start. Bei den Damen gab es Felder beim Ironman Frankfurt, ich glaube, da waren es 4 weibliche Profis. Dann, ne, also hast du einfach das Problem, dass, oder was, sagen wir mal so, dass das Gute ist, die Frauen können sich das dann noch ein bisschen zurechtlegen und können dann vielleicht länger in beiden Welten unterwegs sein. Aber dann, auch das wird irgendwann kippen. Ne? Also das siehst du ja jetzt im Frauenradsport ja auch. Das ist ja, auch nicht mehr das, was vor 10 Jahren war.
Genau, das ist eigentlich in der ganzen Zeit, weil da hat nämlich auch, vor 3 Jahren hätten wir das so gar nicht besprochen, aber da gibt es ja auch eine krasse Spezifizierung. Also es gibt Bergfahrerinnen, genau. Sprinterinnen und natürlich dann so eine Wollering, die eine Demi-Wollering, die kann irgendwie alles. Ja. Aber das ist halt auch so der Pogacar, ja, oder eine Kopecky im Frauenbereich. Aber ja, klar, da hat es dann auch stattgefunden. Wo würdest du mich denn jetzt dann eher sehen? Aus allen. Natürlich eine Frage. Also wir haben dahingehend gab es kein Vorgespräch. Genau. Also ich weiß nicht, was die Antwort ist.
Also ich glaube, das Erste ist immer, wo sich jemand sieht. Also wenn du sagst zum Beispiel anbauend, das muss es unbedingt sein, ich will das noch in meiner Profikarriere gewinnen, dann glaube ich schon, dass du grundsätzlich die körperlichen Fähigkeiten dazu hast. Sonst hätte ich dir das auch vorher schon mal gesagt. Paul, das ist echt eine ganz blöde Idee, dass du da immer rüberfliegst. Lass es einfach mal sein. Und natürlich auch, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, mit zunehmendem Alter fallen einem die längeren Sachen auch leichter als die kürzeren Sachen. Das ist jetzt, wir beide sind ja ungefähr gleich alt, dann darf ich das auch sagen. Ich glaube, ich bin sogar ein Jahr älter, ne?
Und, ja, sieht man auch. Nein, Scherz, ja, Scherz. Ja. Beruhig dich, das war ein
Scherz. Unsere Gespräche laufen immer so. Auf jeden Fall, dann kann man sich das vorstellen. Auf der anderen Seite hast du aber auch durchweg gezeigt, dass dir diese kürzeren Sachen auch gut liegen und dass du da die Entscheidung auch an den jeweiligen Punkten machen kannst. Von daher, ich glaube, ist viel wichtiger, wo du deine Motivation drauf legst und was du wirklich erreichen willst. Und dann werden wir daraus einen Plan schmieden. Weil wenn du hinter dem Ziel nicht stehst, glaube ich auch, kann ich den tollsten Trainingsplan nicht schreiben. Der wird irgendwo ein Stück weit verpuffen.
Ja. Ja, das ist auch ein interessanter Punkt, weil ich das selber auch gar nicht so richtig weiß. Und vor allen Dingen, das hatten wir jetzt gerade im Vorgespräch schon, letztes Jahr, wenn man so guckt, ne, oder wenn ich mir jetzt meine jetzige Saison anschaue und es im letzten Jahr vergleiche, orientiert man sich immer an dem, was in der Vergangenheit war und zieht Vergleiche herbei. Und wenn man jetzt guckt, letztes Jahr, ich glaube, 3 oder 4 Rennen nicht auf dem Podium, sonst wirklich jedes Rennen auf dem Podium. Oder ich bin es halt nicht zu Ende gefahren wie anbauend, aber im Prinzip eigentlich immer auf dem Podium. Es wurde irgendwann zur Normalität. Jetzt wäre ich froh, wenn ich gerade mal aufs Podium fahren würde. Und ich glaube auch, dass ich es kann. Es ist nicht so, dass ich es nicht kann, sondern es ist halt.
Hast du dieses Jahr ja auch schon gemacht. Hast schon 2 Rennen gewonnen und 1 Rennen bis aufs Podium gefahren.
Wenn man das so sieht, genau, wenn man Gran Guanche als solches wahrnimmt. Aber ja, das das ist dann halt gerade auch eine schwierige Situation. Und wir hatten es vorhin schon, dieses irgendwie auch Verzetteln mit Dingen, die man macht. So, ich habe jetzt auch ich habe jetzt eine lange Zeit im Auto verbracht, diesen Punkt, welche Dinge man sich eigentlich auferlegt. Ne? Also man ist irgendwie ein Athlet, will professioneller Athlet sein und das ist auch das, was ich lebe und liebe. Gleichzeitig werden irgendwie mit Erfolgen auch Verbindlichkeiten erhöht. Und ich merke gerade selber, dass ich an einem Punkt bin, wo die Anhäufung von Verbindlichkeiten, jetzt nicht unbedingt nur Sponsoren, aber auch mit einem Besenwagen, mit allem drum und dran, halt dazu führen, dass ich dann das, was ich eigentlich machen will, also Radrennen fahren und so gut wie möglich zu fahren, vernachlässige. Also gar nicht bewusst, aber das passiert einfach.
Ja, das ist einfach Teil des Spiels dann irgendwann, ne? Das ist,
ja, genau. Und, ja.
Aber vielleicht da ganz kurz, ja, da einfach mal den Grad auch zu sehen, der dann vonnöten wird. Also du bist ja jetzt nicht 25, du studierst nicht oder hast jetzt gerade dein Studium abgeschlossen oder bist direkt schon Profi oder was auch immer und fährst jetzt einfach nur Radrennen, hast sonst keine Verpflichtungen, hast auch wenig zu verlieren. Das ist ein ganz anderer Status als jetzt. Und das vielleicht auch einfach mal im Vergleich. Das ist eine Geschichte, die habe ich nur gehört, die habe ich nicht, ist keine primäre Quelle, aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Jan Frodeno ist ja quasi die größte Persönlichkeit nach wie vor, obwohl er jetzt zurückgetreten ist in unserem Sport Triathlon. Da gibt es die Geschichte, dass der wohnte ja in Girona, jetzt wohnt er in Andorra, dass er morgens, also einen Termin beim Iron, also in Hamburg, bei der Vorstellung des Ironman Hamburgs, das war damals ein neues Rennen. Und da hat Ironman den für den Tag eingekauft oder sowas, dann soll, der Legende nach, ist der morgens mit dem Rad zum Flughafen, nee, Entschuldigung, mit dem Auto zum Flughafen nach Barcelona, ist, glaube ich, vorher schon auf dem Laufband gelaufen, sowas. Erst Laufband gelaufen, dann mit dem Auto dahin, nach Hamburg geflogen, hatte die Badehose schon drunter, das Taxi wartete in Hamburg am Flughafen. Er ist dann 5 Kilometer in der Alster-Schwimmhalle schwimmen gegangen und saß bei der Pressekonferenz noch mit leichten Abdrücken von der Schwimmbrille. Ist da raus, ist wieder ein Flieger nach Barcelona, da wartete sein Trainingspartner und sein Physio mit dem Fahrrad. Und dann ist er mit seinem Trainingspartner noch von Barcelona nach Girona mit dem Rad gefahren. Hatte 3 Trainingseinheiten im Tag, war aber in Hamburg bei einem Termin. Das einfach.
Ja, also so ist bei mir nicht.
Nee, das meine ich ja gerade. Ich will nur sagen, in welchem Grad auch Professionalität stattfinden kann, die wir nicht sehen, weil der postet sowas nicht. Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich jetzt auch ein bisschen assi von mir, dass ich das vielleicht auch so öffentlich mache, aber wenn ich das gehört habe, finde ich das trotzdem total spannend, weil ich finde, solche Sachen verdeutlichen eigentlich, was es heißt. Ne, man würde denken, ach ja, guck mal, an dem Tag war der in Hamburg. Nee, an dem Tag hat der 3-mal trainiert und hat unfassbar viel Stress auch ausgehalten, hat das Ganze ist aber so gemanagt worden, dass er quasi das auch durchführen konnte. Und das ist auch der Grad. Und wir hatten ja eben gesagt, wo entwickelt sich der Gravel-Sport hin, wo der Triathlon-Sport jetzt angekommen war oder ist. Und das wird wahrscheinlich auch irgendwann bei euch vonnöten sein.
Genau, aber dieser Grad an Professionalität, also da muss man sich natürlich auch an die eigene Nase fassen, die ist halt da noch nicht da und die ist auch zum Teil gar nicht umsetzbar. Also was zum Terminieren geht, weil gewisse Dinge halt mit dem Flugzeug zum Beispiel nicht zu machen sind, also auch so zeitliche Abfolgen. Aber ja, ich sehe es auch. Und es gibt, glaube ich, auch Persönlichkeiten, die da eher für gemacht sind als andere. Wie gesagt, ich will mich jetzt auch gar nicht mit ihm vergleichen und er ist auf einem ganz anderen Level in jederlei Hinsicht unterwegs gewesen. Aber wie gehst du denn mit solchen Momenten um, wie ich sie jetzt gerade habe als Trainer? Du hast vorhin gesagt, du bist noch relativ entspannt gerade, aber ich habe jetzt irgendwie eine Serie, die nicht gut ist. Also eher eine Negativserie im Vergleich zu letzten Jahren, einer positiven Serie. Du hast es ja andere Sportler, wo das auch mal vorkommt.
Nee, ist nur bei dir.
wie gehst du da als Trainer um mit?
Ja, also ich glaube, dass man muss immer wieder an den Punkt der Klarheit kommen. Und wie kommt man da hin? Man muss erstmal analysieren, was in der Vergangenheit jetzt gut und schlecht gelaufen ist. Also warum wir jetzt heute da stehen, wo wir jetzt stehen. Da kann man dann eine Trainingsanalyse machen. Da kann man auch eine Leistungsdiagnostik machen. Das haben wir ja auch eben so besprochen, dass wir gerade gar nicht sicher sind, okay, vielleicht ist die Rate zu hoch, vielleicht ist sie aber auch zu niedrig. Also normalerweise kannst du das sehr gut wiedergeben. Und ich kann es vielleicht auch aus den Daten lesen. Aktuell sind wir an einem Punkt, wo wir es beide nicht wissen. Und das ist aber nicht schlimm. Es gibt ja Mittel und Wege, dahin zu kommen, diese Erkenntnis wieder zu gewinnen. Und wenn man dann halt diese Klarheit der Situation hat, also wo man steht und wie der Körper jetzt aufgestellt ist, sozusagen von der Physiologie, und dann weiß, was die Planung ist, dann kann man auch wieder eine Trainingsplanung und wieder eine Strategie quasi an den Tag legen. Und ich glaube, das ist immer total wichtig. Aber natürlich ist es auch klar, dass wir Menschen sind und auch immer menschenmenschliche Muster haben, in die wir immer wieder verfallen. Und gerade, glaube ich, als für dich als Athlet ist das viel, viel schwieriger als für mich als Coach. Das sind ja unterschiedliche Rollen. Also A, ich muss diese Rennen nicht fahren. B, es ist nicht mein Erfolg, es ist dein Erfolg. Ich lebe vom Coaching, aber halt, du lebst von deinem Erfolg. Ne? Ich habe viele Athleten, auf denen ich es irgendwie aufbauen kann. Also dein Druck ist viel, viel höher. Gleichzeitig ist es auch meine Aufgabe, aber eben dir diesen Druck auch ein Stück weit zu nehmen, glaube ich. Eben um wieder, und wie macht man das? Eben, indem man Klarheit bringt. Und ich glaube, dieser Prozess ist immer wieder wichtig. Es ist immer wieder das Gleiche, egal warum. Und übrigens, das haben wir auch, das will ich ganz klar sagen, letztes Jahr auch getan, obwohl das so gut gelaufen ist. Wir haben uns trotzdem immer reflektiert, okay, was ist denn gerade gut gelaufen? Weil das ist das, meiner Meinung nach, der einfachste Fehler, den man machen kann. Viele sagen immer, ah, super Fehler zu machen oder gut, wenn es nicht so gut läuft. Aus diesen Phasen lernt man immer am meisten. Meiner Meinung nach kann man genauso viel lernen aus einer erfolgreichen Phase. Und wenn es nur das ist, dass man in dieser Situation ein Stück weit Demut lernt, diese Situation auch anzuerkennen und zu verstehen, in welcher Situation man ja, ist, und das auch ein Stück weit genießen kann, weil es muss halt nicht nochmal so kommen. Und also ich glaube, das haben wir letztes Jahr gut gemacht. Da haben wir auch Pläne über den Haufen geschmissen. Ne? Eigentlich waren letztes Jahr ein Höhentrainingslager geplant und all diese Sachen. Und dann haben wir das nicht gemacht. Also will nur sagen, das, was wir jetzt machen, ist nicht dessen geschuldet, dass es jetzt mal nicht so gut gelaufen ist, sondern das sollte eigentlich immer dazugehören.
Also das Gefühl, dass das Reflektieren auf dem gleichen Level ist wie letztes Jahr, oder ob das alles so ein bisschen, weil das, was du gerade meinst mit der Demut, das. Also ich merke das jetzt gerade, also ich habe es jetzt ja auch, also nicht für selbstverständlich genommen, das gar nicht. Aber natürlich erst, wenn du wieder, also ich bin jetzt nicht am Boden, aber es fühlt sich so an, ne, dann nimmst du erst wahr, was eigentlich letztes Jahr war. Also diese Selbstverständlichkeit zum Rennen hinzugehen und Lockerheit und also eigentlich immer auf dem Podium eben gelandet, immer irgendwie um Sieg mitgefahren. Und das ja, lief halt von alleine, und jetzt ist halt alles so, fühlt sich alles gezwungen an. Ja, und da frage ich mich manchmal auch, ob ich dann auch in der Lage bin, das richtig zu reflektieren, ob das Training, weil das Training, ja, also ich bin definitiv kein Trainingsweltmeister, aber ich habe gerade das Gefühl, dass ich einer bin, weil Training läuft irgendwie gut. Weißt du, also das Feedback von mir selbst im Training ist halt, ja, was ich in der Grundlage mittlerweile fahre, die Effizienz, alles, das ist viel, viel besser als letztes Jahr. Aber gleichzeitig sind die Resultate nicht da, so, und das ist, ja,
Genau, und dann
ist,
muss man ja eben in die tiefere Analyse gehen und sagen, okay, ist das denn, also welcher Parameter stimmt nicht? Und deswegen ist zum Beispiel jetzt auch so, dass wir sagen, okay, dann lass uns eine Diagnostik machen, um zu gucken, ist dein Stoffwechsel noch da, wo er ist? Oder ist es vielleicht so, dass wir durch das ganze Durability und durch den erhöhten Umfang und durch die Rennen und was auch immer, deine Rate jetzt so niedrig ist, dass du einfach diese Leistungen, die jetzt zum Beispiel in Singen benötigt worden sind, gar nicht mehr so schnell generieren konntest. Ja, dass die jungen wilden Crosser einfach dir gezeigt haben, deine Rate ist zu niedrig. Also wäre total gut, wenn es so wäre, weil das könnte man am einfachsten umstellen. So, und deswegen bin ich auch immer so ein Fan von Klarheit über Daten bei allem persönlichen und subjektiven Feedback. Das habe ich ja auch immer wieder gesagt. Das ist total wichtig, dass man das als Trainer bekommt. Aber es gibt halt Punkte, wo so Daten und also wissenschaftliche Methoden einfach Klarheit auch oder zu dieser Klarheitsfindung auch beitragen können. Und ich glaube, da sind wir jetzt an dem Punkt.
Ja, wie sehr nimmst du als Trainer die Sachen irgendwie auch sozusagen mit nach Hause? Oder, also jetzt gar nicht in meinem Fall, aber generell.
Ja, das ist. Ich glaube, ich habe das über die Jahre gelernt, das nicht mehr so an mich ranzulassen, weil mir ist das irgendwann aufgefallen. Ich weiß sogar, vielleicht auch letztes Jahr nochmal so die Ausläufer davon. Wenn du eine gewisse Anzahl an Athleten betreust, dann hat ein Sportler mir gesagt, ey, ist mega scheiße gelaufen. Und du bist am Boden zerstört. Weil das ist natürlich auch für, ne, ich investiere da ja auch Zeit und Mühen und auch Hirnschmalz und auch Emotionen rein. Wirklich 5 Minuten später, ich weiß nicht, ob du es warst oder der Fabian Rabensteiner, der Mountainbiker, den ich trainiere, gewinnt ein World Series Rennen. Ich gedacht, ja gut, jetzt kann aber auch nicht wieder alles super sein. Also was ist denn das für eine ambivalente Sache hier? Das habe ich in meinem Kopf nicht mehr hinbekommen. Oder es kann sogar sein, dass ihr beide irgendwie was gewonnen habt. Und dann habe ich gedacht, so, ja, das wird ja, okay, dann ist das jetzt das geilste Wochenende, aber vor 5 Minuten war es noch richtig beschissen. Kann ja nicht sein. Und spätestens da habe ich angefangen, mich da mehr von zu distanzieren, das neutraler zu sehen und das nicht mehr so an mich ranzulassen. Und aber klar, wenn es gut läuft, freue ich mich natürlich unheimlich, weil das muss man immer sagen, ich habe es eben ja schon formuliert, ich habe immer irgendwo, ich habe den Trainingsplan dazu geschrieben, ich habe einen Anteil daran. Aber ihr als Athletinnen und Athleten müsst es machen und das ist euer Erfolg, ne? Also ich sehe das immer sehr klar für mich. Mich freut es dann viel mehr, also für die Person, die das Ziel erreicht, als zum Beispiel für mich selbst. Also kann ich immer nur wieder sagen, ich habe früher auch oder bei sehr besonderen Wettkämpfen, wo ich echt gedacht, boah, die Person hat sich echt hart darauf hingearbeitet, habe ich auch mal ein Tränchen verdrückt. Also vor Glück, aber nicht, weil ich so stolz auf die Leistung war, die ich als Trainer bewirkt habe, sondern weil ich mich so für die Person gefreut habe. Weil das so ein Traum in Erfüllung gegangen ist, sage ich mal. Zum Beispiel.
Ja. Okay, also wenn ich jetzt Ambon gewinnen würde, wäre es schon ein bisschen emotional, denke ich mal, aber aber das, ich meine, das auch im letzten Jahr, das stimmt so, also ich, wenn ich jetzt auch so zurückschaue, es gab eigentlich nur ein Rennen, wo du auch, also emotional ist das falsche Wort dafür wahrscheinlich, aber es ist auch so ein bisschen reagiert, dass das war während Ambon und nach Ambon, weil ja, da konntest du selber nicht fassen, was passiert ist ungefähr. Und was ich jetzt am Wochenende interessant fand, war aber auch an mir selber zu sehen, ist, ich hatte so für mich eine Niederlage, die wahrscheinlich eher weniger körperlich, also der Grund war wahrscheinlich eher weniger körperlich als mental. Und wie ich danach unbedingt eigentlich, also ich wollte mich auskotzen, so, aber du hast dann halt relativ neutral halt reagiert. Das hat mich in dem Moment angepisst, um ehrlich zu sein, weil ich ja eigentlich, ich wollte eigentlich schon irgendwie reden darüber, was ist da los. Im Nachhinein war es natürlich gut, weil ich dann ein paar Stunden im Auto hatte, wo man dann anfangen kann zu reflektieren und dann für sich selber so gründen. Jetzt ist dann heute auch nicht mehr ganz so beschissen. Ist immer noch beschissen, aber ich bin dem Grund näher gekommen.
Ja, aber das ist ja also übrigens bei Erfolgen genauso, ne? Ja. Also das ist ja auch immer der Punkt. Das finde ich total wichtig. Das wird mir auch von vielen Athleten immer wieder gespiegelt. Aber ich glaube, dass es das Beste ist. Also ich glaube, eine Nacht drüber zu schlafen oder halt eine lange Autofahrt, das ist mit deinem Fall. Ich kenne es selber. Ich glaube, manchmal ist es nicht verkehrt, sich selber da nochmal Gedanken zu machen und sich dann produktiv auszutauschen dazu. Also das ist ja meine Rolle. Ich glaube, sich auskotzen oder sagen, ah Mensch, ist das scheiße, das habe ich nicht verdient. Ich weiß gar nicht, ob der Trainer oder die Trainerin dafür der richtige oder die richtige Ansprechpartnerin ist. Ich glaube, das ist wirklich eine Frage. Also ich glaube, da ist dann lieber Freund, Freundin, Ehemann, Ehefrau viel besser dafür geeignet.
Ja, also ich komme natürlich, glaube ich, drauf an, welche Beziehung man zu dem Trainer hat. Mhm. Also wir haben jetzt, weiß ich, enges, ob das richtig war, aber wir haben eine persönliche Ebene, genau. Ist auf jeden Fall da. Von daher ist es da nochmal, denke ich, anders, aber die brauche ich auch. Also wenn die nicht wäre, würden wir auch nicht wahrscheinlich zusammenarbeiten wollen. Ohne dem, ich glaube, in dem Sport, wie ich es mache, oder im Profisport, ich weiß nicht, ob das dann überhaupt funktionieren würde.
Ja, aber weißt du, die Herausforderung ist immer für, als Coach ist dann immer, du musst dann ja diese Emotionen aufnehmen, selber verarbeiten, du bist ja auch selber enttäuscht, so, und oder versuchst es nicht so an dich ranzulassen. Und gleichzeitig, das ist immer meine Erfahrung gewesen, möchtest du aber zum Beispiel in dem Fall jetzt als Athlet, aber auch eine sachliche Analyse. Also ja, genau. du musst als Trainer dann total ambivalent sein. Du musst dann so einmal auch so eine Emotion aufnehmen, wiedergeben und auch da vielleicht mal mit in die gleiche Kerbe hauen, wie das gerade ist, ja. Und gleichzeitig 5 Minuten später, ja, aber was ist jetzt die sachliche Analyse? Wie machen wir jetzt weiter? Woran kann es gelegen haben? Und das ist eine Kompetenz, die ist extrem herausfordernd. Und das ist natürlich auch mal so ein Punkt, sonntags, nachmittags kann ich die dann auch nicht immer leisten, weil ich glaube, sonst brauche ich eine andere Kompetenz hier zu Hause.
Ja, vor allem in dem Fall, also das ist ja auch, na, jetzt so bei Siegen oder bei guten Resultaten letztes Jahr habe ich ja auch immer gerade geschrieben und bei Niederlagen auch. Und ich habe, also das Ding ist ja auch, man erwartet eigentlich nicht, dass was kommt, aber gleichzeitig hofft man sich halt auch. Und ich war ja selber jahrelang Trainer, auch von jungen Sportlern, die ja auch die noch mehr hohen Höhen und Tiefen haben als ich, also emotional gesehen. Und da habe ich es ja auch immer weggeschieben können, aber wenn man auf einmal auf der anderen Seite steht, da vergisst man das mal ganz, ganz schnell. Und das finde ich auch immer wieder nicht erschreckend, aber sehr interessant, so wie man eigentlich so die Perspektive dann nicht mehr irgendwie einnehmen kann von einer anderen Person. Ja,
ja, ist also sicherlich eine der größten Herausforderungen als Coach, muss ich sagen, auch die letzten Jahre. Ich habe auch das Gefühl, das ist größer geworden, das Thema. So, ich sage jetzt mal Empathie, das wird immer wichtiger. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe das Gefühl, wir haben da eben auch schon drüber gesprochen, aber auch so allgemein nehme ich das überall, auch in der Berufswelt, dass es viel mehr um Anerkennung geht als früher. Ich glaube, ich sage jetzt mal provokant, früher wusste irgendwie nicht alle und nicht auch komplett, aber war die Richtung klar, ein bisschen klarer, wer man ist und was man kann und wie die anderen einen sehen. Das musste nicht häufig ausgesprochen werden. Ist zumindest meine Wahrnehmung und das hat sich auf jeden Fall geändert.
Da gehe ich mit. Also ich würde jetzt nicht alles, ich bin jetzt kein Boomer, der alles auf Social Media schiebt, aber in meiner Position muss ich sagen, spielt es mit eine Rolle. Also wenn jetzt Instagram nicht da wäre, wo du das Gefühl hast, du verfällst in eine Rechtfertigungsposition, auch gar nicht unbedingt deinen Sponsoren gegenüber, aber Leuten, die Fans von dir sind, die ich mögen oder die dich auch nicht mögen, wie auch immer, macht es umso härter, als man einfach mit sich alleine ist, mit so einem scheiß Tag.
Ja, eben, also, sorry, also weißt du, früher, also ich meine, ich rede wirklich von früher. Ja, aber ich finde das schon wichtig. Ich habe das auch letztens in einem Podcast gesagt. Mein größter Luxus wäre, Instagram zu deinstallieren. Eigentlich will ich das gar nicht nutzen. Also ich weiß gar nicht, warum ich es auch. Ich habe das natürlich also ein bisschen als Kanal für mich, wobei ich den gar nicht so richtig nutze. Ich meine, ich könnte da ja ständig irgendwas posten, wie toll ich als Trainer bin. Das tue ich eigentlich ganz, ganz selten. Sondern es geht eigentlich immer nur um den Erfolg der Athleten. Klar, ist dann ein bisschen Werbung, aber also eigentlich brauche ich es nicht. Deswegen wäre es der große Luxus, das mal eigentlich zu deinstallieren. Aber sind wir doch mal ehrlich, früher, du bist über die Ziellinie gefahren, gelaufen, geschwommen oder hast einen Beckenrand angeschlagen beim Schwimmen, ja, dann schwimmst du nicht über eine Ziellinie. Und dann hast du dich mit den Leuten, die am Wettkampf waren, unterhalten. Und, ah ja, krass, und wie war es bei dir? Ah ja, okay, cool. Und dann hat man noch so einen Krümeltee getrunken, ja, hat mir beim Volkslauf immer. Und noch eine Eierwaffe von Aldi. Dann sind wir nach Hause gefahren und dann kam ich nach Hause, weiß ich noch, und dann habe ich geklingelt und dann hieß es, ja, geh bitte hinten rum, du hast dreckige Schuhe. Ach so, wie war es eigentlich? Ist nach dem Motto. Ja, weiß ich nicht, war ganz gut gewonnen oder Podium oder was auch immer. Ah ja, gut, komm, aber jetzt beeil dich auch, es gibt schon Essen, wir warten damit. So, es hatte A, nicht diese riesen Bedeutung, in meinem Umfeld zumindest nicht, und B, ich habe das auch, wo sollte ich das posten, ja, und dann war montags in der Schule, da habe ich jetzt auch nicht jedem erzählt, 1000 Leuten, die auf dieser Schule waren. Übrigens, ich habe gestern den Volkslauf hier in Köln-Porz gewonnen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der sich komplett geändert hat, ja, heute postest du dann was und erwartest, dass dann die Kudos auf Strava und die Herzen auf Instagram und bei TikTok weiß ich gar nicht, wie es heißt, da bin ich nicht, aber und ich glaube, dass das auch diese Pandemie auch was daran gemacht hat, weil sich die Leute viel mehr mit sich selbst beschäftigen, weil sie mehr Zeit alleine verbracht haben oder in kleineren Gruppen. Ist also auf jeden Fall, irgendwas ist da passiert. Ich weiß nicht genau was. Ich bin ja auch kein Psychologe und kein Gesellschaftswissenschaftler, aber aus meiner Coaching-Perspektive kann ich das auf jeden Fall sagen. Und ich halte das für eine sehr, nicht gefährliche, aber zumindest kritische Entwicklung, weil das die zwischenmenschlichen Beziehungen auf jeden Fall herausfordernder macht, glaube ich.
Ja, also das kann ich natürlich auch bestätigen. Aber dieses Thema Anerkennung, wir hatten es, als wir vorhin schon über das Training gesprochen haben, also im Off ja auch schon. Und das ist halt leider ein nicht so kleiner Faktor, der, also zumindest bei mir. Und was gut ist, weil es vorantreibt, also weil es einen auch dazu bringt, auch irgendwie mit 38 nochmal so eine zweite Karriere zu starten und den Verpflichtungen man hat, irgendwie durchzuziehen. Aber gleichzeitig, wenn es halt nicht läuft, ist es halt auf jeden Fall auch ein großes Hindernis und ein Stolperstein. Genau, und damit muss man halt dann auch genauso klarkommen. Und das ist halt, das stimmt schon, das ist auf jeden Fall nicht einfacher geworden, weil du kannst dem auch nicht mehr so richtig entrinnen. Also ich kann jetzt nicht einfach alles zur Seite schieben und sagen, ist mir scheißegal, weil hinter allem dem stehen halt irgendwie dann Personen, die schon gucken, was ich mache. Ja. Und am Ende dann, Ende des Jahres schon irgendwie auch ein Fazit ziehen, was hat er eigentlich gemacht so, und die beeinflussen dann, wie meine kommenden Jahre aussehen, finanziell gesehen oder auch mit dem, ob ich überhaupt noch Profisportler sein kann und so. Und von daher, ja.
Ja, aber ich, vielleicht da ganz kurz, gestern war das EM-Fußballspiel Spanien gegen Georgien und ich wusste das nicht, da stand ein Spieler bei Spanien, ich habe den Namen jetzt auch leider vergessen, der spielt bei Manchester City. Und der hat der kann Instagram-Account, der nichts, der hat studiert parallel zu seiner Fußballkarriere. Der liest Bücher und hängt nicht am Handy rum. Weißt du, was das Verrückte war, dass das genannt wird? Dass das die Ausnahme ist. Es spielen 22 Spieler und einer ist nicht auf Instagram. Und ich meine, blöd gesagt, die verdienen ja genug Kohle, die bräuchten ja nicht noch irgendwie Instagram. Gut, klar, Cristiano Ronaldo, der kriegt pro Post sonst was, aber es interessiert den wahrscheinlich auch schon nicht mehr. Aber ich meine, die verdienen nur wirklich, wenn du bei Manchester City im Mittelfeld spielst, ich glaube, dann, wir müssen uns um die Person keine Sorgen machen.
Definitiv nicht.
Und ich frage mich eigentlich, warum das nicht mehr von denen machen.
Ja.
Also vielleicht steht es in den Verträgen, aber weißt du, habe ich mich wirklich gefragt, warum sind solche Leute, die das wirklich überhaupt nicht nötig haben, warum haben die überhaupt einen Account?
Ja, gut, aber da ist der Sport ja zumindest, wahrscheinlich im Triathlon auch nicht anders. Ich meine, wie heißt der, Blumenfeld ist das beste Beispiel, ne? Also ich meine, wie der medial sichtbar ist und was er selber an Produktion macht, ist ja brutal und es erhöht natürlich seinen Marktwert. Das Gleiche ist ja auch bei mir auch genauso, einen Podcast haben, YouTube-Videos machen, zwei im Podcast haben, all solche Dinge, irgendwie eine gewisse Anzahl an Followern, das ist alles schon irgendwie relevant, auch wenn man es eigentlich nicht will. Und aber da muss man auch klarkommen. Und das ist halt, das macht auf jeden Fall, ist ein großer Part von dem, wie soll man sagen, also Training ist natürlich das Wichtigste, aber das andere, das irgendwie auch mitzuhandeln, ist manchmal gar nicht so einfach. Und das hatte ich auch schon in einer anderen Podcast-Folge hier mit der Anke Ebert, haben wir drüber gesprochen. Deswegen will ich das ganze Thema wieder aufrollen. Und es ist ja auch kein Psychologie-Podcast hier. Aber,
aber tatsächlich glaube ich, dass das viele Leute, die jetzt vielleicht auch hier zuhören, dass es die auch betrifft. In einem anderen Kontext und vielleicht in einem anderen Rahmen. Aber ist, glaube ich, ganz gewaltig. Also ich glaube, wenn man mit Leuten darüber redet, kommt da ganz viel hoch. Also das habe ich immer wieder auch im privaten Kontext. Wobei ich auch schon mal in einem anderen Kontext gesagt habe, dass also in meinem Umfeld, also es gibt zig Leute, die sind nicht auf Social Media. Und komischerweise sind die auch sehr erfolgreich und kommen auch durchs Leben, weißt du? Das ist halt auch so ein Punkt. Klar, die sind jetzt nicht im Profisport wie du oder als Coach auf Social Media irgendwie unterwegs, wie wir das die letzten Jahre aufgebaut haben. Aber es geht, was ich nochmal sagen will, ist, es geht auch ohne. Also das ist schon auch wichtig. Also in anderen Berufsgruppen natürlich, aber es ist ja nicht einfach ein Standard, dass das zum Leben dazu gehört.
Naja. Ja. um das hier alles irgendwie so auf eine positive Note enden zu lassen, was steht für dich als nächstes im Gravel an? Auf was hast du Bock? Wir haben mal selber, du hast zu mir gesagt, ich soll nächstes Migration Gravel Race fahren, das sieht gut aus. Mhm. Kommst du mit nach Kenia?
Och.
Fahren wir beide zusammen als Sportler-Trainer-Duo nach Kenia.
Das ist aber hier nicht so wie bei Cape Epic, ne? Dass man die ganze Zeit zusammenfahren muss. Dann wird es für dich sehr langweilig. Und ich muss mich halt töten. Vor allem in der Höhe da oben. Also, was nächstes Jahr ist, kann ich noch nicht sagen, weil sich vermutlich privat ein paar Dinge ändern werden und dann habe ich vermutlich nicht mehr die große Zeit dafür. Aber der Punkt ist, ich möchte auf jeden Fall Gravel-Rennen fahren. Ich habe das jetzt, wie heißt das in Finnland? Das bist du letztes Jahr auch gefahren.
Finnland Gravel,
ja. Boah, das sah total toll aus. Landschaftlich auch, was man da gesehen hat. Übrigens, da will ich auch nochmal im Positiven schwenken. Also das war jetzt eben auch sehr kritisch, aber da war zum Beispiel Social Media total cool, weil sonst hätte ich das gar nicht gesehen. Ne?
Ja.
Hier mit der Max, der Skatepunk, der war ja da, habe ich das gesehen. Und das fände ich total cool. So. Und da ist zum Beispiel auch, der bewegt ja auch total viele Leute. Das finde ich auch, also auch mal positiv hier zu sagen. Das könnte ich mir vorstellen, das sah toll aus. Vor allen Dingen wäre es auch wieder was im Ausland, was ich mit meinem Kumpel machen könnte. Dann habe ich ja gehört, dass am Nürburgring vielleicht was ist. Das ist ja nicht so weit von mir. Darauf hätte ich sehr Lust. Also ich möchte nächstes Jahr auf jeden Fall ein paar Sachen fahren. Aachen, ja, würde ich auch gerne, wenn es zeitlich passt. Das hat dieses Jahr zeitlich nicht gepasst. Ja, ich hoffe, dass die da ihre Probleme auch in den Griff bekommen. Ich meine, als Triathlet hat man das leider dann mit Sebastian Kiene mitbekommen. Dem geht es ja mittlerweile wieder besser, aber es war ein großer Schreckmoment, als ich das gesehen habe. Ich habe gerade, Mensch, schade, also für so einen jungen Wettkampf, dass sowas passiert. Ja, dieses Jahr.
Genau, kurz Kontext, hat sich die Hand gebrochen beim Freerides in Aachen. Oder irgendwas an der Finger oder Unfall.
Es war auf jeden Fall, also es war ein heftiger Unfall, weil ein Auto auf die Straße gefahren ist, auf die Rennstrecke. Ich glaube, das der hatte sehr viel Glück, sagen wir es, glaube ich, mal so.
Ja, genau.
Also das war schon gewaltig. Und Ich weiß nicht, kann ich eigentlich bei der deutschen Meisterschaft mitfahren? Muss ich mich dafür qualifizieren?
Klar. Nee, du brauchst eine Lizenz.
Habe ich nicht. Okay. Ja.
Ja, ich glaube, es geht sogar mittlerweile mit Tageslizenz.
Ah, perfekt. Also, weil das ja Down ist auch nicht so weit von uns und da bin ich mal, das bin ich schon mal als Mountainbike-Marathon gefahren. Fände ich ja sehr lustig, das als Gravel-Rennen zu fahren.
Ja, aber das ist so deutsche Gravel-Politik. Einfach der Mountainbike-Marathon rennen zum Gravel-Rennen.
Ja, genau. Also darauf hätte ich Lust. Ja, ich werde auf jeden Fall dieses Jahr noch einen Triathlon machen, vielleicht dann auch, also sag niemals nie, aber wahrscheinlich so der letzte in meinem Leben, so den ich nochmal richtig vorbereite. Weil einfach die Sportart für mich persönlich in meinem Kontext und meinem Setup einfach viel zu zeitaufwendig ist. Und ich jetzt auch da alles gemacht habe und vielleicht jetzt ein zweites Mal und dann ist auch gut. Und mir hat Gravel richtig Spaß gemacht. Ich fand dieses Racing gigantisch cool. Das habe ich ja auch nicht im Laufen zum Beispiel. Ne, da kannst du keinen Windschatten laufen oder so. Du kannst nicht attackieren gehen beim Laufen. Da platzt einfach komplett weg. Und das ist das Tolle beim Radrennen. Und ja, da habe ich ja noch mal vielleicht 5, 6 gute Sommer im Radfahren, wenn ich dann irgendwann in die AK 45 übergehe. Und darauf habe ich Bock.
Einfach den Fitnesslevel halten, dann siegst du da.
Ja, das glaube ich nicht. Ich trainiere ja auch Leute in der AK. Also ich habe einen, der ist in der AK 45. Ja, der hat über 5 Watt pro Kilogramm Schwelle.
Okay, das ist.
Ist eine Maschine, der Typ. Also, das ist sehr beeindruckend.
Trainierst du mittlerweile mehrere Gravel-Fahrer?
Der macht Straße.
Okay.
Ja, ja.
Okay.
Und neben Gravel bist du der Einzige. Ja, genau. Also, ich hab auch ein paar Mountainbiker, wie gesagt. Mhm. Und von den Hobby-Mountainbikern, die fahren auch mal ein Gravel-Rennen. Wie gesagt, das ist in Deutschland immer alles austauschbar. Aber genau, nee, im Profibereich bist du auf jeden Fall der Einzige, ja.
Okay, gut. Dann, hoffe ich mal, dass wir zusammen nach Kenia fliegen.
Also ich hab die Impfungen noch, wenn die noch gültig sind. Das ist ja da immer so ein Thema, aber muss man mal gucken, gell?
Genau, wenn nicht, hören wir dich hier denke ich mal, irgendwann wieder zum Thema Training oder einfach nur, Aushilfspsychologe bei Problemen.
Social Media Kritiker. Ja.
Nee, aber auch, du hast ja schon gesagt, es gibt ja auch positive Seiten.
Ja, deswegen, total.
Aber es ist halt natürlich wie immer, ne? Schwarz und weiß und so. Ist halt einfach das Leben. Ja. Genau. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Und wir hören uns und sehen uns zeitnah, denke ich.
Bleib wohl nicht aus.
Ciao, ciao. Ja, genau. Bis dann, ciao.